Wuffwärts, der Podcast für Hundefans, die Beziehung und Klarheit im Training suchen. Impulse für echtes Miteinander, innere Haltung und verständliche Kommunikation und Kooperation zwischen Mensch und Hund. Mit Raum für Reflexion, neue Perspektiven und immer mal wieder Gästen, die die Hundethemen bereichern. Hallo, heute sprechen wir über etwas, das im Hundetraining ständig benutzt wird und gleichzeitig oft erstaunlich wenig verstanden ist. Die Verstärker. Es gibt primäre, sekundäre, tertiäre und funktionale Verstärker. Begriffe, die schnell technisch klingen und im Alltag doch ganz konkret darüber entscheiden, ob Verhalten sich festigt, ob Zusammenarbeit entsteht oder ob wir ständig gegen Widerstand arbeiten. Wir sprechen heute weniger über Theorie und mehr darüber, wie Verstärker im echten Leben wirken zwischen Mensch und Hund. Hallo, lieber Mario. Ich bin gespannt, auf was wir kommen dieses Mal.
Na, hallo Susanne, grüß dich. Ja, Verstärker, ein wichtiger Teil in unserem Training.
Unbedingt, und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit den primären Verstärkern. Würdest du mal erklären, was denn ein primärer Verstärker ist, weil damit so ziemlich alle ja arbeiten?
Ja, also primärer Verstärker ist, der wichtigste Teil davon ist es einmal angeboren, das ist vorhanden und das brauche ich und kann ich auch nicht lernen, sondern das ist da, es ist vom Fressen über Wasser, über Wärme, über Kommunikation, also alle Bereiche, die schon fixfertig angelegt sind, wenn das kleine Welperl auf die Welt kommt. Da braucht man nichts herumtun, das ist einfach da. Und das ist auch das Schöne mit dem Wissen, dass es vorhanden ist, können wir es auch benutzen, ohne dass wir großartig vorher dem Hund eben was lernen müssen. Es klappt einfach, wenn wir die benutzen.
Magst du mal Beispiele dafür sagen?
Also es ist jetzt Futter, es ist Spiel, dann gibt es eben Unterschiede bei den einzelnen Rassen mittlerweile, kann man sagen. Also wenn man sich einen Gebrauchshund zum Beispiel anschaut, für den ist in etwas reinzubeißen oder sich das Maul zu füllen, auch schon ein primärer Verstärker. Dann oder schauen wir uns einen Retriever an, da ist Apportieren schon angesiedelt genetisch, das heißt, es ist einfach vorhanden. Und damit ist es auch schon verwendbar als primärer Verstärker. Was ganz wichtige Verstärker sind, sind eben der Kontakt zum Menschen, weil einfach der Hund ein extrem soziales Lebewesen ist. Mhm. Und mit dem Wissen, dass Kommunikation, dass das gemeinschaftliche Sein und auch das Genießen von gemeinschaftlichen Erfolgen primäre Verstärker darstellen, können wir sehr, sehr gut davon wegkommen, dass wir sagen, ich muss meinem Hund die ganze Zeit irgendein Futter zwischen die Kiemen oder zwischen die Lippen schmeißen, sondern wir haben unglaublich viele Möglichkeiten, dem Hund mitzuteilen, dass er jetzt am richtigen Weg ist mit den unterschiedlichsten primären Verstärkern. Das ist auch Freilauf, es ist Wasser, es ist für Hunde, die gerne ins Wasser hüpfen, spring ins Wasser, spiel mit deinem Kollegen. Also alles, was irgendwie Freude, Spaß macht und ich ihn nicht lernen muss.
Jetzt ist ja so, dass manche Menschen sagen, sie möchten kein Futter einsetzen, ja, weil ganz viele sehen Futter als den einzigen primären Verstärker. Sie würden jetzt nicht primär sagen, aber als Belohnung, dass Futter eingesetzt wird. Wie gehst du denn mit solchen Aussagen um? Sie möchten dem Hund nicht einfach nur Futter geben und dann macht er das nur für Futter. Das sind ja häufig Aussagen, die dazu führen, dass die Leute sagen, sie möchten lieber nicht mit Futter arbeiten.
Also ich versuche den Leuten das so näher zu bringen, dass die Breite dessen, was der Hund als Freude und Belohnung ansieht. Und ich verwende natürlich auch bei Hundehalterinnen und Hundehaltern nicht den Ausdruck primären Verstärker, der rutscht mir vielleicht mal raus, aber es ist in Wahrheit ja genau die Belohnung, um das Mitteilen, dass es richtig gemacht wurde. Und dann versuche ich den Leuten halt wirklich näher zu bringen, was ihr Hund alles als Befriedigung, Bedürfniserfüllung, als Freude, als Spaß ansieht, dass das alles einsetzbar ist im richtigen Moment. Mhm. Was ich aber sehr wohl versuche, ist, gerade wenn es darum geht, bestimmte Verhaltensabläufe zu trainieren, den Leuten näher zu bringen, dass einfach Futter den riesengroßen Vorteil hat, dass ich eine sehr, sehr hohe Frequenz der Wiederholung gehen kann. Mm, yeah. Und das versuche ich eben den Leuten wirklich ganz nahe zu bringen. Das zeige ich ihnen auch vor. Ich zeige ihnen aber auch vor, dass sie versuchen sollen, im Bestätigungsprozess sich selber auch nicht in den Hintergrund zu stellen und nur das Futter in den Vordergrund zu stellen. Also was meine ich damit? Wenn jetzt die Leute sagen, das hast du gut gemacht und ihm dann das Futter geben, dass dieses gut gemacht oder das Lob, die Anerkennung, die Kommunikation, das Gemeinsame immer im Vordergrund steht und das Futter eine Zusatzinformation ist und einen zusätzlichen positiven Teil in der Bestätigung ausmacht. Also nicht einfach nur reinstecken, das Futter ohne Emotion, ohne irgendwie dem Hund auch was Nettes zu sagen.
Naja, man sollte ja auch immer so ein klares Ziel vor Augen haben, für was verteile ich jetzt den Verstärker? Und ist das denn auch so, dass der Hund das ausführt, wofür ich den Verstärker verteilen möchte?
Das ist natürlich ein Thema, was im Hundetraining sehr oft passiert, dass der Verstärker nicht für das gegeben wird, was wir eigentlich sehen wollten. Im Training mit den, kann man manchmal so spaßhalber, sage ich dann manchmal, ist ein Papa-Klick oder ein Mama-Klick oder das passiert dann einfach, dass das Futter nicht für das Verhalten gegeben wird, was eigentlich sollte, weil es schon sehr spezifisch ist, genau auf dem Verhalten zu sein, was man will. Das muss man sich schon bewusst sein und da helfen uns halt über das, was wir noch sprechen werden, eben die sekundären Verstärker, dass wir da vielleicht ein bisschen punktgenauer.
Ich mag noch ganz kurz bei den primären Verstärkern bleiben, denn du hast ja gerade gesagt, es sind angeborene Dinge, die wir nutzen als Verstärker, was genetisch festgelegt ist, was für ihn Verstärker ist. Und das heißt, es wirkt einfach immer alles, was wir tun. Ja? Und darüber sollten wir uns einfach bewusst sein. Egal, was wir tun, egal, ob wir was belohnen wollen oder nicht, der Hund wird es immer aus seiner Sicht entscheiden, ob es verstärkt wurde oder nicht.
Und das ist jetzt extrem wichtig. Danke, dass du das noch darauf hinweist, weil wir müssen uns auch bewusst sein, mit dem Wissen, dass alles das, was dem Hund Freude bereitet, alles das, was er in dem Moment machen will, eine verstärkende Wirkung hat, versuche ich den Leuten auch immer näher zu bringen, auf was sie achten sollten, welches Verhalten passiert, bevor sie dem Hund das tun lassen, was er gerne will. Wenn man nur auf das aufpasst, im ganz normalen Alltagstraining, im Familienverbund, dass man das Verhalten, bevor man dem Hund das machen lässt, was er will, dass das ein erwünschtes Verhalten ist, dann gewinnt man so viel in dem Erziehungsbereich, das ist enorm. Das sind sich die Leute natürlich nicht bewusst, weil der zieht an der Leine, weil er zu seinem Kumpel will und sie hängen ihn einfach ab und lernen ihm, du musst an der Leine ziehen, damit du zu deinem Kumpel kommst. Mhm. Oder sie kommen zum Teich und der Hund japscht schon und winselt und quietscht und zieht an der Leine und sie lassen ihn los, weil er geht ja so gerne ins Wasser. Ja, stimmt, er geht gerne ins Wasser. Aber was die Leute dann oft nicht mitnehmen, ist, das, was davor passiert ist, mehr oder immer passieren wird, weil er glaubt, er muss es tun, um ins Wasser zu kommen. Und das versuche ich den Leuten sehr intensiv näher zu bringen. Und damit hast du meiner Ansicht nach 50-70% der Geschichte Hundeerziehung erledigt.
Ich finde das Thema Bewusstsein, das du gerade angesprochen hast, dass man sich darüber bewusst sein muss, ist total wichtig im Hundetraining. Immer wieder zu reflektieren, bin ich gerade präsent, ist mir das bewusst, was ich tue. Das wird im Alltag nicht immer zu 100%, also bei mir ist es zumindest nicht zu 100% möglich, aber dann hinterher zu reflektieren, warum war denn das Verhalten jetzt so, wie es war. Und manchmal komme ich dann einfach darauf, ja, ich war nicht präsent, mir war gerade nicht klar, was ich jetzt da verstärkt habe.
Ja, und ich versuche auch noch eines den Leuten näher zu bringen, also vor allem ambitionierten Hundehalterinnen und Hundehaltern, dass ich hergehe und sage, wenn sie ein unerwünschtes Verhalten haben, wie würdest du es dem Hund beibringen, dass er es macht? Was wäre das, was du tun würdest, damit er dieses unerwünschte Verhalten machen würde? Also zum Beispiel raufspringen oder solche Sachen. Um ihn dann in der Erklärung einfach näher zu bringen, dass dort irgendwo ein Verstärker drinnen sitzt und mit dem Bewusstsein, dass sie für sich selber erkennen, dass sie dieses Verhalten verstärkt haben, also weil sie es einfach dem Hund gezeigt oder gesagt haben, du musst das machen, damit du mit diesem Verständnis und mit dieser Wahrnehmung sind die nächsten 10-20% der Hundeerziehung schon erledigt.
Auf jeden Fall. Wollen wir über Pavlov noch kurz sprechen?
Ja, gerne.
Das Experiment von Pavlov, davon haben schon ganz viele gehört. Zu wissen, wie Pavlov vorgegangen ist in dem, was er herausgefunden hat, ist extrem wichtig, um primäre Verstärker zu verstehen. Und es gibt so einen Satz, ich weiß gar nicht, ob der von Bob Bailey ist oder von wem er schlussendlich kam, das ist Pavlov is always sitting on your shoulder.
Bob Bailey, ja.
Ja, genau. Was magst du dazu sagen? Wie wichtig findest du Pavlov bei dem Thema primäre Verstärker? Und wie siehst du das, dass er eigentlich immer so ein Stückchen mit dabei ist?
Pavlov ist wirklich immer sitting on our shoulder. Es ist einfach so, er ist immer vorhanden, weil eine klassische Konditionierung ist passiert einfach. Das ist eine Reiz-Reiz-Verknüpfung. Und Pavlov hat ja mit seinem nicht nur bewiesen, diese klassische Konditionierung, sondern er hat uns ja auch die Fähigkeit oder die Möglichkeit gegeben, sekundäre, also Ankündiger für den Primären zu verstehen. Und das ist ja der wichtige Part bei seinem Forschungsbereich, dass es darum gegangen ist, dass er bewiesen hat, dass du einen unbekannten Reiz, der vorher keine Wertigkeit hatte, über das Präsentieren mit einem für den Hund wichtigen Reiz so verknüpfen kannst, dass der dir beinahe die gleiche Reaktion erzeugt im Hund. Und das ist unfassbar wichtig. Und wir nutzen die klassische Konditionierung im Sinne von dieser Reiz-Reiz-Verknüpfung sehr, sehr viel. In der Trainerausbildung, aber auch bei unseren Kunden und Kundinnen. Es geht einfach um dieses zu versuchen, einen Reiz, also ein Signal, ein Kommando, wie man es nennen will, alleine durch die Verknüpfung mit etwas Angenehmem im Hund schon eine positive Emotion zu generieren. Also als Beispiel, wir konditionieren das Wort, das zukünftig das Trennen aus etwas raus ist, also wie ein Aus oder ein Los oder ein Gib's weg oder Spuck's aus, ganz egal, immer zuerst, bevor da eine Handlung dahinter steht, einfach mit einem positiven Emotion zu verknüpfen. Ob das ein Ball ist, ob das ein Spiel ist, ob das Futter ist, ist vollkommen egal. Das Gleiche beim Rückruf. Das Signal, ob es ein Pfeiferl ist oder ein Wort ist, zuerst einmal aufladen, sagen wir dazu, mit dieser klassischen Konditionierung, dass im Hund, wenn dieses Signal, dieser Reiz passiert, eine positive Emotion hochkommt. Und erst wenn wir das haben, dann verknüpfen wir das mit dem Verhalten, das er zukünftig nach dem Signal machen soll. Und damit schaffen wir eine sehr, sehr positive emotionale Ausgangsposition im Training, weil der Hund schon beim Signal einfach einen positiven Hochstand bekommt und dementsprechend auch gerne ins Lernen oder ins Abliefern vom Verhalten geht. Und deswegen war Pavlov so wichtig für uns, dass wir verstanden haben, dass wir diese Fähigkeit durch seine Studien eigentlich erst sich bewusst, also wirklich bewusst gemacht wurde.
Wer es noch nicht gehört hat, sollte sich da gerne mal mit beschäftigen. Wer sich für Lernverhalten von Hunden interessiert, weil man daraus sehr wichtige Schlüsse für sich ziehen kann. Ich finde, das hast du gerade super erklärt und eigentlich ist es jetzt auch eine gute Überleitung zu den sekundären Verstärkern. Magst du die Bedeutung von sekundären Verstärkern mal kurz erklären?
Ja, das Ganze fußt ja auf der Studie von Pavlov, dass er etwas Unbekanntes mit einer angenehmen Emotion im Gehirn eben verknüpft hat. Und das benutzen wir ganz gezielt im Training, indem wir etwas, das vorher keine Wertigkeit oder keine Bedeutung hatte, wie zum Beispiel ein Pfeiferl, ein Klicker, einen Zungenschneizer oder ein ganz normales Wort, mit einer positiven Emotion verknüpfen. Genauso wie ich es vorher erklärt habe mit den Signalen, genau das Gleiche ist das. Um dann herzugehen und zu sagen, wenn der Hund für mich ein Verhalten zeigt, das ich als belohnungswürdig, würde ich jetzt sagen, oder eben zu verstärkend ansehe, dann sage ich dieses Wort, benutze mein Pfeiferl oder den Klicker und in dem Moment beginnt, wir nennen es Bestätigungsevent, also in dem Moment beginnt die Belohnung und es ist ein Versprechen, dass der primäre Verstärker, also das, was der Hund als positiv für sich empfindet, Futter, Spiel, Sozialkontakt, Freilauf, ins Wasser hüpfen, egal, nach diesem Ankündiger, nach dem sekundären Verstärker auch wirklich ausführen darf. Und dadurch bekomme ich diese Verstärkungskaskade, könnte man fast sagen, oder diese Verstärkungsevent, das Vorverhalten wird dementsprechend öfter zukünftig gezeigt, weil es mit der positiven Emotion verknüpft ist. Warum ist es so wichtig zu wissen, dass diese Ankündiger für den Primären gibt? Weil wenn wir ihn bewusst einsetzen, also wirklich ganz gezielt benutzen, dann wird unser Training sehr strukturiert und für den Hund sehr, sehr gut verständlich. Wir können nämlich nicht verhindern, dass wir einen sekundären, einen Ankündiger haben. Denn es gibt ja viele Kolleginnen und Kollegen, die immer wieder meinen, sie arbeiten ohne sekundäre Verstärker, also ohne einen Klicker oder so. Ja, ich brauche ja keinen Klicker nehmen, ich kann ja viele andere Dinge nehmen. Aber den Ankündiger können sie nicht ausschließen. Denn der Griff in die Futtertasche, die Bewegung des Kopfes, die immer gleich ist, bevor ich dann in die Futtertasche greife, oder die Schulter, die zuckt, oder ein bestimmtes Ausatmen, also alles, was immer wieder gleich ist, bevor der Primäre serviert wird, wird zum Ankündiger für den primären Verstärker, für die Belohnung. Und damit konditioniert der Hund sich das. Das ist nicht etwas, das ich sage, jetzt das darfst konditionieren und das darfst nicht konditionieren, sondern der Hund tut das einfach. Und in dem Moment kann ich es nicht verhindern, dass es sekundäre Verstärker gibt. Eine Möglichkeit wird es geben, also all jene, die noch Raumschiff Enterprise kennen, also das Beamen ins Maul vom Futter würde funktionieren. Aber leider, Scotty hat es noch nicht an uns weitergegeben, wie wir was beamen können, was zwar schade ist, aber ja, das wäre super, weil dann braucht man keine Sekundären mehr.
Gutes Beispiel mit Raumschiff Enterprise. Kannst du das mal an einem Beispiel, zum Beispiel vom Rückruf, sagen, ja, wie das mit dem sekundären Verstärker funktioniert? Ich finde, du hast das sehr, sehr gut erklärt, wie das funktioniert. Und vielleicht ist für manche gut, ich bin immer gut, wenn ich ein Beispiel habe,
ja,
dass du zum Beispiel am Rückruf
gerne das also mal erklärst. Wir nehmen eine Situation her, der Hund, wir haben zuerst das Signal klassisch konditioniert. Wir haben dann den Rückruf bekommen. Das heißt also, wenn wir aus, bleiben wir bei einem ganz normalen Wort, dass ich sage, komm, der Hund dreht sich um, kommt zu mir. Und ich entscheide jetzt, wann in dieser Verhaltensabfolge ab meinem Signal ich dem Hund mitteilen möchte, das hast du toll gemacht oder das machst du toll. Und mit diesem das machst du toll verspreche ich ihm, dass wenn er dann noch zu mir auch herkommt, sein Futter auch kriegt oder seinen Ball oder sein Spiel oder sonst irgendwas. Die Situation, wir sind irgendwo auf einem Feldweg, der Hund ist 15 Meter vor uns. Wir sagen unser Komm, der Hund dreht auf dem Hacken um, kommt in meine Richtung gelaufen. Jetzt kann ich in diesem Herlaufen schon den sekundären Marker, den sekundären Verstärker setzen. Ich klicke oder sage, super. Der Hund sagt sich, ja, das war das Richtige und läuft zu mir durch und kriegt dann sein Spiel, sein Futter, egal was. Genauso kann ich aber auch, wenn ich eher weiter vorne noch im Lernprozess des Rückrufs bin, auch zum Beispiel klicken, wenn der Hund gerade einmal nur umdreht. Das heißt gar nicht, wenn er schon herläuft, sondern einfach dieses Umwenden, das schnelle Umdrehen nach meinem Signal vom Komm, zu verstärken, indem ich sage, ich sage, komm, der dreht um und in dem Moment, wo der umdreht, klicke ich schon, pfeife ich, sage mein Markerwort und dann gibt es da bei mir das Spiel oder Futter. Genauso kann ich aber, wenn es weitergeht, das Ganze erst machen, wenn er ganz bei mir ist. Und so variabel sollte man das auch gestalten, dass man den sekundären Verstärker dazu nutzt, den Verhaltensablauf, der ist, in unterschiedlichen, gerade beim Rückruf, in unterschiedlichen Distanzen dementsprechend markiert und sagt, ja, das ist richtig, das passt. Um dann im Versprechen den Primär, also die Belohnung, die die große Freude im Hund erzeugt, die er haben möchte, auch dementsprechend kriegt.
Ja, was jetzt gerade eingefallen ist, beim Rückruf finde ich, ist kleinschrittiges Training, da könnten wir auch mal einen Podcast drüber machen. Da finde ich es relativ einfach, wo bei mir bei Kunden immer mal wieder die Frage auftaucht, ist, weil wir jetzt im Tricktraining arbeiten, wo wir sehr viel schnellere Abläufe haben, wo sich Verhalten vom Hund eventuell sehr schnell ändert. Und dann kann ja mal sein, dass der Hund ein Verhalten zeigt, wir klicken das, also wir setzen den sekundären Verstärker. Aber in dem Moment, in dem der sekundäre Verstärker kommt, macht der Hund schon wieder was anderes. Mhm. Und dann ist häufig die Frage, kriegt der Hund dann das Futter noch oder kriegt er es nicht?
Ich muss noch ein bisschen mehr die Lupe draufhalten.
Muss man differenzierter betrachten.
Also, wir haben die Situation, der Hund zeigt ein Verhalten. Ich denke, das ist richtig, bin aber zu langsam, es im richtigen Zeitpunkt zu markieren. War das jetzt so, das, wie ich es verstanden habe?
Ja, auch wenn man ein gutes Timing hat, kann das ja mal passieren, dass der Hund just in dem Moment, in dem man das Markerwort setzt oder den Klicker oder eben den sekundären Verstärker, dass der Hund genau da dann was, dann nimmt er den Kopf weg oder macht irgendwas anderes.
Ja, in der Trainerausbildung sage ich den Leuten, und jetzt musst du deinen Hund füttern, für die Trainerausbildung, also nicht für den Hund, sondern damit sie lernen, das Timing wirklich exakt zu setzen. Und dann aus der Einbahn, wo sie jetzt gerade vielleicht hineingefahren sind, retour wieder rausschieben lernen. Im realen Leben sage ich den Leuten, also wenn du dich einmal vermarkierst, also einmal nicht am richtigen Punkt bist, dann entsteht keine dauerhafte Löschung, wenn der Hund einmal den Primären nicht kriegt. Nur passiert das zwei- oder dreimal hintereinander, dann muss ich mir überlegen, wie kann ich als Hundehalterin oder Hundehalter besser werden, um meinem Hund das näher zu bringen oder auch als Trainer. Also, Trainern passiert es ja genauso. Es ist ja nicht nur Hundehalterinnen und Hundehalter, es gibt Trainerinnen und Trainer, wo es auch passieren kann, keine Frage. Also wenn es mehrmals hintereinander passiert, dann brauche ich nicht einfach weiter trainieren, sondern mal überlegen, wie kann ich mein Timing so verbessern oder wie kann ich so markieren oder so eben primär, sekundär verstärken, dass ich dort bin, wo ich hingehöre. Weil sonst wird Training echt schlecht und fährt die ganze Zeit irgendwie im Kreis oder irgendwelche großen Bogen links oder rechts und nicht dorthin, wo es soll.
Ja. Vielleicht kann man auch den Aufbau des Trainings nochmal überdenken, dass man es anders vielleicht besser hinkriegt. Ja. Aber das ist immer so eine Sache, das kann ja immer vorkommen. Also das kommt bei mir auch vor.
Mhm.
Und ich entscheide dann eigentlich immer, wenn ich das jetzt bei meinem Hund trainiere oder auch wenn ich es mit einem Kundenhund trainiere, dann mache ich das immer vom Hund abhängig eigentlich, ob ich dann doch belohne oder nicht.
Also
wenn man es aus der Konsistenz sieht, dass man sagt, sekundärer ist immer Ankündigung, muss ich eigentlich verstärken.
Ganz eine wichtige Sache, gerade bei unsicheren Hunden, bei Hunden, wo Angst, Furcht sehr hoch angesiedelt ist oder wo die Kommunikation mit dem Menschen noch nicht so funktioniert, weil sie vielleicht aus einem sehr unangenehmen Tierschutzbereich kommen. Ja, bin ich bei dir. Wir nennen das ja auch Least Reinforcing Situation, also die kleinstmögliche Verstärkung noch zu setzen. Mhm. Ich versuche halt dann sehr moderat unten zu bleiben und dann könnte sein, dass ich schnell das Leckerchen noch halbiere und ich komme halt keine positive Emotion dazu, aber es ist trotzdem noch ein bisschen Erfüllung dabei. Trotzdem mit dem Wissen, dass auch eine enttäuschte Erwartungshaltung für ihren Hund keine Verstärkung mehr darstellt. Was heißt das? Wenn der Hund jetzt erwartet, ein Stück Knackwurst zu kriegen und ich gebe ihm ein Stück Trockenfutter, glaube ich vielleicht, ich habe noch was verstärkt. Also ich habe ihn noch im Spiel gehalten.
Mhm.
Und für den Hund sagt er sich, na spinnt der und ist enttäuscht, enttäuschte Erwartungshaltung. Das geht schon Richtung Strafe. Muss man sich bewusst sein. Das geht schon.
Naja, wie war ich jetzt auch sofort beim Lernquadranten?
Genau, das ist, muss man sich bewusst sein. Ist so. Das kann relativ rasch passieren, wenn ein Hund erwartet, weil er 10-mal sehr hochwertig verstärkt wurde und jetzt bildet man sich ein, ich muss jetzt von der hohen Verstärkung weg, also von der Fleischwurst oder vom Leberkäse oder vom Käse weg und nimmt dann irgendein so ein Trockenfutter, was er zu Hause auch in der Schüssel hat. Es gibt Hunde, denen ist es vollkommen egal, weil die fressen sowieso alles, aber sehr, sehr viele Hunde reagieren da nicht sehr positiv drauf.
Ja, genau. Kommen wir noch kurz, aber das würde ich sagen, schneiden wir nur ganz kurz an, die tertiären Verstärker.
Mhm.
Die zu verstehen, das ist so ein bisschen was für Menschen, die doch recht hoch ambitioniert sind.
Mhm.
Aber magst du die tertiären Verstärker kurz erklären?
Also Tertiäre sind im Prinzip die Ankündiger vom Ankündiger. So kann man es sehen. Wenn wir uns
vielleicht ein Beispiel.
Ja, wenn wir uns überlegen, in unserem Verstärkungsprozess, also im Verstärkungsevent, wir würden jetzt Hausnummer ein Pfeiferl einsetzen, als Markierung für, das hast du gut gemacht. Ich pfeife, der Hund sagt, jawohl, ich hole mir mein Futter, ich hole mir mein Spiel ab. Der Hund aber vorher sieht, dass ich das Pfeiferl vorher in den Mund gebe und dann pfeife, dann ist das Angreifen vom Pfeiferl und in den Mund geben der tertiäre Verstärker. Der Ankündiger für den Ankündiger. Das heißt, der Hund weiß im Prinzip schon, dass wenn ich auf das Pfeiferl greife und es in den Mund stecke, dass jetzt gleich der Sekundäre kommt.
Ja.
Wir müssen eines wirklich Acht geben. Das kann uns unglaublich viel helfen, dass wir wissen, dass es Tertiäre gibt, weil wenn wir den Tertiären eine Bewegung zum Beispiel haben, wie das Pfeiferl in den Mund geben, dann kriegen wir nicht den Vorteil, den uns ein Sekundärer bringen kann, nämlich dass der Hund fokussiert in der Arbeit bleibt und darauf wartet, den Sekundären wie zum Beispiel ein Wort oder den Klicker oder das Pfeiferl zu hören und dann erst die Übung abbricht. Würde jetzt aber zum Beispiel dieses Greifen nach dem Pfeifel in den Mund stecken, das als Ankündiger für den Ankündiger sehen, dann würde er wieder in der Beobachtung von mir stehen und er wird wieder dauernd schauen, was ich tue. Das heißt, ich muss mir bewusst sein, dass diese Vorankündiger ein Problem im Bereich dieser Bestätigungsevents oder dieser Bestätigungskaskade sein können, dass sie uns eigentlich die Qualität vom Sekundären dadurch wegnehmen können. Wo ist es ein Vorteil? Ich kann heute auch so zählen zum Beispiel und sagen, ja, mein Ja oder mein Ups oder mein Freu mich oder sonst irgendwie ist der Ankündiger für das, dass ich danach mich freue und emotional bin und danach gibt es dann noch den Ball. Und dann hätte ich ja auch einen tertiären, sekundären Primär. Wieder in einer Reihenfolge.
In einer Reihenfolge. Du hast vorhin gesagt, ein Wort könnte das auch sein. Also es könnte ja eigentlich auch ein Signal sein.
Richtig, genau. Und das ist ja auch so, es sind ja Signale, die positiv aufgebaut sind, sind ja nichts anderes wie Verstärker, weil sie verknüpft sind mit der positiven Emotion, der Konsequenz hinter dem Verhalten und damit sind sie Verstärker. Und das ist ein Thema, wo wir sicher auch mal einen etwas längeren Podcast machen werden. Verhalten als Verstärker oder Signal als Verstärker ist ein ganz wichtiger Faktor, weil das passt ja zu der Geschichte, die ich vorher erzählt habe. wenn wir immer darauf schauen, was tut der Hund, wenn er unerwünschtes Verhalten zeigt und was tue ich danach.
Ja, vielen Dank dafür. Ich mag jetzt zu den funktionalen Verstärkern kommen.
Ja.
Funktionale Verstärker, was versteht man denn darunter?
Funktionale Verstärker sind Dinge, die oft von uns Menschen gar nicht so als Verstärker gesehen werden. Und ich habe schon ein paar erwähnt, also das ist zum Beispiel die Erfüllung eines Bedürfnisses wie Wasser lassen oder wie in das Wasser gehen oder mit einem Kumpel spielen oder ein Verhalten zeigen zu dürfen, ein Verhalten zeigen zu können. Nehmen wir rassenspezifische Sachen. Für einen Labrador ist ein funktionaler Verstärker apportieren. Für einen Malinois, für einen Schäfer Leistungslinie ist irgendwo reinzubeißen in einer Beißwurst oder sonst irgendwo, das ist ein funktionaler Verstärker. Das ist genetisch fixiert, das ist da. Für einen Vorstehhund ist das Vorstehen, weil es genetisch funktioniert, ist ein funktionaler. Wenn er vorstehen darf, dann freut er sich schon drüber. Mhm. Der Hüter, der hütet, ist funktionaler Verstärker. Das heißt, wir müssen uns bewusst sein, die haben wir dauernd, die sind überall. Und sie sind, wenn man sich dessen bewusst wird, sehr präsent. Und wiederum, Achtung, was tut der Hund davor, bevor ich ihm einen funktionalen Verstärker zulasse, dass er jetzt gerade macht.
Ja, beim Labrador wäre es ja tatsächlich auch ins Wasser gehen.
Genau, ins Wasser gehen.
Ja. Also beim Fitz war das auf jeden Fall so. Wasser war ein großer Verstärker.
Ja, absolut. Und nicht nur für Labrador, auch für viele andere Hunde. Und andere wiederum wäre es eine Strafe.
Für die Gutheimer wäre es auch eine Strafe. Genau, also da ist es natürlich auch wieder, man muss wirklich sehr, sehr individuell zum Hund hinschauen. Ja. Was ist ein Verstärker tatsächlich für den Hund? Und das gilt natürlich auch für die funktionalen Verstärker.
Ja, und du hast ja vorher schon erwähnt, manche Leute wollen kein Futter geben. Und wenn man sich dessen bewusster wird und den Menschen das näher bringt, dass wir so viele Möglichkeiten haben, den Hund näher zu bringen, was gut war, nämlich immer mit der Achtung drauf, ich sehe ein erwünschtes Verhalten, was kann ich danach tun, dass der Hund sich wohlfühlt nach dem, dass er Freude empfindet, dass er Spaß empfindet. In dem Moment wird das Verhalten vorher mehr werden. Und mit dem Bewusstsein kann ich mir auch sagen, na gut, beim unerwünschten Verhalten sollte ich es vielleicht bleiben lassen. Aber beim erwünschten Verhalten, da setze ich einmal ein Futter ein, einmal ein Spiel, meine Emotion, meine Kommunikation, den Freilauf, also alles so viele. Ich brauche mir überlegen, was macht Spaß? Was ist das, was ihnen Freude macht? Und das kann ich einsetzen. Und damit gibt es so viele Möglichkeiten, zu verstärken, zu belohnen, dass wir uns nicht nur, ich muss meinem Hund dauernd Futter geben, reduzieren lassen müssen.
Auf jeden Fall finde ich auch guten Schlusssatz. Ich fasse das mal nochmal zusammen. Verstärker sind ein zentraler Baustein im Training und sie wirken nicht nur dann, wenn wir bewusst belohnen. Sie wirken immer im richtigen Moment, im falschen Moment, mit Absicht, aber auch unbeabsichtigt. Wir verstärken unsere Hunde im Alltag ständig. Es ist nicht die Frage, ob, sondern was wir verstärken. Und genau dieses Bewusstsein macht den Unterschied zwischen zufälligem Lernen und bewusst gestaltetem Training. Verstärker sind ein zentraler Baustein im Hundetraining und sie wirken in jedem Moment, ob wir wollen oder nicht. Vielen Dank, Mario. Ich fand das einen sehr guten Austausch und ich hoffe, dass die ZuhörerInnen wirklich sehr viel mitnehmen können davon.
Ja, hoffe ich auch. War super. Und Verstärker sind einfach unsere Grundarbeit und wir brauchen sie. Und wer sie vernünftig und richtig einsetzt, kriegt seine Wege, so wie er es gerne hätte. Und kommt mit den unterschiedlichsten Verstärkern, kommen wir immer weiter.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. Da.